Der leider verstorbene Theologe R.C. Sproul hat einmal von vier Menschentypen gesprochen. Das sind die einen, die nicht gerettet sind und wissen, dass sie nicht gerettet sind. Dazu gehören Atheisten, Marxisten, Humanisten, Sozialisten, Kommunisten und dergleichen mehr. Sie haben mit Jesus als Herrn und Sohn des lebendigen Gottes nichts zu tun. Und dann gibt es die, die gerettet sind und wissen, dass sie gerettet sind. Das sind Menschen, die in Christus leben. Menschen, die Christus nachfolgen und deren praktisches Leben von Gebet und Bibelstudium geprägt ist. Die dritte Gruppe besteht aus Menschen, die gerettet sind, aber nicht wissen, dass sie gerettet sind. Das sind Menschen, die Jesus nachfolgen, aber mit Glaubensproblemen, Sünde oder mangelnder theologischer Kenntnisse zu kämpfen haben. Diese Menschen verzweifeln oft an ihrem Glauben, aber sie sind trotzdem echte Nachfolger Jesu Christi. Und dann gibt es noch eine vierte Gruppe. Diese Gruppe besteht aus Menschen, die in der festen Annahme sind, dass sie gerettet sind, aber dennoch verloren gehen. Das ist die tragischste Gruppe. Hier geht es um Menschen, die ein christliches Bekenntnis haben, die ein moralisches Leben führen, die vielleicht seit Generationen aus angesehenen, frommen Familien kommen, die möglicherweise eine packende Bekehrungsgeschichte haben, aber nie wirklich umgekehrt sind. Sie kennen womöglich Reue über ihre Sünden, tun aber keine echte Buße. Oft sind sie leichtfertig mit theologischen Wahrheiten, denn sie wähnen sich ja auf der sicheren Seite. Sie haben sich ja, so denken sie, einmal bekehrt. Und nun könne ihnen nichts mehr passieren. Ein tragischer, ein tödlicher Irrtum. Fromme Handlungen sind wertlos, wenn sie sich nicht auf ein Christus-ehrendes Leben gründen. Fromme Sprache, fromme Rituale und eine, so meint man, fromme Kleidungsweise betrügen nur andere und sich selbst, wenn sie nicht echt im Glauben entspringen. Durch Rituale Gott etwas abverlangen zu wollen, das ist reiner Aberglaube. Fromme Relikten oder Handlungen aus einer rosa gefärbten konservativen Vergangenheit, Gottes Wohlwollen zu erhalten, das ist Aberglaube. Das ist tödlicher Aberglaube. Und um tödlichen Aberglauben soll es heute Abend gehen, in 1. Samuel 4. Und ich lese den Bibeltext. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog aus, den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek. Und sie stellten sich Israel gegenüber auf. Der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie erschlugen in der Feldschlacht etwa 4000. Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo und lasst sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Pinas. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. Als aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie: Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen, und riefen: Wehe uns! Denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe uns! Wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da zogen die Philister in den Kampf, und Israel wurde geschlagen, und ein jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, und es fielen aus Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde weggenommen, und die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, kamen um. Da lief einer von Benjamin aus dem Heerlager und kam am selben Tage nach Silo und hatte seine Kleider zerrissen und Erde auf sein Haupt gestreut. Und siehe, als er hinkam, saß Eli auf seinem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann in die Stadt kam, tat es kund, und die ganze Stadt schrie auf. Und als Eli das laute Schreien hörte, fragte er, was ist das für ein großer Lärm? Da kam der Mann eilends und sagte es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt, und seine Augen waren so schwach, dass er nicht mehr sehen konnte. Der Mann aber sprach zu Eli, ich komme vom Heerlager und bin heute aus der Schlacht geflohen. Er aber sprach, wie ist es gegangen, mein Sohn? Da antwortete der Bote, Israel ist geflohen vor den Philistern, und das Volk ist hart geschlagen, und deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot, und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber von der Lade Gottes sprach, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach seinen Hals und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Seine Schwiegertochter aber, des Phinehas Frau, war schwanger und sollte bald gebären. Als sie davon hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sprachen die Frauen, die um sie standen, fürchte dich nicht, du hast deinen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es auch nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ikabod. Das ist, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, weil die Lade Gottes weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sprach sie, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Ich möchte beten. Jesus Christus, hab Dank für dein teures und kostbares Wort. Herr, gib uns Weisheit, dass wir es verstehen. Schließ du uns dein Wort auf, rede du zu uns, Herr. Bereite du die Herzen vor und segne du das Reden und das Hören deines teuren und geliebten Wortes. Amen. Wir befinden uns wieder im 11. Jahrhundert vor Christus in Israel. Beim letzten Seminar haben wir den Start unserer Samuel-Reihe hingelegt. Wir haben gesehen, wie katastrophal die politischen und religiösen Zustände im Land waren. Wir haben gesehen, wie Hannah in ihrer Not einen Sohn erfleht hat und wie sie von Gott erhört wurde. Diesen Sohn hat sie dann ein paar Jahre nach Silo ins Heiligtum gebracht, um für den Dienst am lebendigen Gott zu weihen. Dieses Heiligtum allerdings war alles andere als ein frommer Ort. Hophni und Phinehas, die Söhne Elis, bereicherten sich am Opfer. Sie vergriffen sich an Gottes Anteil und sie missbrauchten die Frauen, die an der Stiftshütte ihren Dienst taten. Sie verachteten alle Warnungen und schließlich konnten sie nicht mehr umkehren. Gott hatte bereits beschlossen, sie zu töten. Er schickt einen Propheten, der Eli das Gericht über sein Haus ankündigt und schließlich beruft er Samuel als Propheten und lässt ihn Eli noch einmal seine detaillierte Gerichtsbotschaft überbringen. Gott, der Herr, wird etwas tun, wonach jedem, der es hören wird, beide Ohren gelten werden. 1. Samuel 3, Vers 11. So wird Samuel als Prophet Gottes mit dieser harten Botschaft eingesetzt und bestätigt. Und so beginnt die folgende Begebenheit. Es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei Ebenezer. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek. Und stellten sich Israel gegenüber auf. Der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie erschlugen in der Feldschlacht etwa 4000 Mann. Als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo und lasst sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. Da Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Phinehas. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. 1. Samuel 4, 1 bis 5. Direkt der erste Vers bereitet bei der Auslegung schon Probleme. In vielen Übersetzungen beginnt er mit dem Satz, und Samuels Wort erging an ganz Israel. Das liegt schlicht an der unterschiedlichen Vers- bzw. Kapiteleinteilung und ist daher nicht weiter tragisch. Als der Text geschrieben wurde, hatte er ja weder Kapitel noch Verse und letztere sind erst wenige hundert Jahre alt. Und deshalb haben wir diesen Satz schon am Ende von Kapitel 3 behandelt. Samuel ist Gottes Prophet über ganz Israel und das Thema ist klar. Nein, Probleme bereitet der Satz, und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Dieser Satz findet sich ausschließlich in den Luther-Übersetzungen ab 1964. Also 1964, 1975 und 1984. Weder in der Luther 1912, Schlachter, Menge, King James, Louis II, Elberfelder oder in der Luther 21 findet er sich. Die 2017 habe ich aus Anstandsgründen nicht reingeschrieben. Dieser Satz findet sich auch in keinem Kommentar, den ich dazu gelesen habe. Er taucht schlicht nicht auf. Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie der in den Text gekommen ist. Fakt ist, wir wissen nicht, wer angefangen hat. Ziehen die Israeliten gegen die Philister, weil sie angreifen oder weil sie sich verteidigen wollen? Ausschließen können wir nur, dass es auf Samuels Wort hin, das an ganz Israel erging, geschah. Und das zeigt das Ergebnis. Gott hatte sein Volk nicht in diese Schlacht geschickt. Was also ist die Ursache? Nun, es gab immer wieder Krieg zwischen Israel und den Philistern. Seit der Richterzeit unter Simson sind sie die Erzfeinde Israels, also seit Richter 13 bis 16. Warum? Nun, die Philister waren Seefahrervölker aus der Ägäis. Sie waren über die Insel Kreta ins Land Kana angekommen, um 1200 vor Christus, also zu einem ähnlichen Zeitraum, wie auch das Volk Israel da eingewandert ist, und sie hatten die Küstenregion erobert. Israel selbst hatte sie bei der Landnahme nicht vertrieben und auch nicht alle Kanaaniter. So sind unter anderem die Jebusiter, die frühen Einwohner Jerusalems, übrig geblieben. Und es wurde erst unter David und wurden erst unter David vernichtet. Der Archäologe Richard Wiskin weist darauf hin, dass diese Jebusiter mit den Philistern verbündet waren, was für die Philister von großer Bedeutung war, denn die Philister ihrerseits waren nämlich daran gescheitert, Ägypten zu erobern, und so wurden sie dem Pharao gegenüber tributpflichtig und mussten Abgaben an Ägypten liefern, besonders Olivenöl. Die Philisterregion rund um die Städte Gath, Gaza, Ekron, Ashdod und Aschkelon war aber nur spärlich mit Olivenbäumen besetzt. Das heißt, die Philister mussten in die fruchtbare Region von Judäa vordringen und haben auch ständig versucht, einen Korridor zur Stadt der Jebusiter zu erobern, um dort dann auf ihre Verbündeten zu stoßen und Handel zu treiben. Also hatten alle Parteien genug Gründe, beständig miteinander in Krieg zu leben. Die Philister hatten den Pharao im Nacken und wollten weiter Land erobern. Die Jebusiter wussten, was Israel mit den anderen Kanaaniterstämmen gemacht hatte und fürchteten um ihr Überleben. Und Israel wurde seit der Landnahme beständig beraubt, war geschwächt und musste mit allen Mitteln verhindern, dass die Philister zu den Jebusitern vordringen. Kurzum, jeder hatte einen Grund, in den Krieg zu ziehen. So auch hier. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek und stellten sich Israel gegenüber auf. Der Kampf breitete sich aus und Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie schlugen in der Feldschlacht etwa 4000 Mann, Verse 1 und 2. Eben-Ezer ist ein Ort, der im ersten Kapitel 7 beschrieben wird. Und das zeigt uns, dass unser Text hier in der Rückblende geschrieben wurde. Und das bedeutet auch, dass wir manche redaktionellen Eigenarten dieses Textes genauer betrachten müssen, weil das im Nachhinein geschrieben ist. Das heißt, wenn hier ein besonderer Hinweis steht, dann hat das immer einen Grund. Wo genau eben Esa lag, können wir heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Die Philister lagern sich in Afek im Südwesten der Scharon-Ebene, dem neutestamentlichen Antipatris. Die Heere stellen sich gegenüber auf und der Kampf beginnt. Er zieht sich über eine weite Fläche und Israel hat keine Chance. 4000 Mann werden geschlagen. Und das hätte für das Volk Gottes ein Indiz sein müssen, dass etwas nicht in Ordnung war. Im 1. Samuel taucht der Begriff Herr Zebaoth, wir haben vorhin davon gesungen, der Gott der himmlischen Kriegsheere auf. Israels Gott ist ein Gott, der Kriege führt. Wenn Israel also unterliegt, dann stimmt etwas mit dem Verhältnis zu ihrem Gott nicht. Das war in der Vergangenheit schon mal geschehen. Damals hatte sich während der Landnahme Achan am Gebannten vergriffen und dafür musste das ganze Heer eine bittere Niederlage erleiden. Josua 7 lesen wir das. Und offenbar war das nicht ganz in Vergessenheit geraten, denn man fragt sich im Volk, was man sich hinterher natürlich immer fragt, woran hat's gelegen? Und als das Volk ins Lager kam, sprachen die Ältesten Israels, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lass die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo und lass sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes, Hophni und Phinehas. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte. Verse 3 bis 5. Den Ältesten ist offenbar klar, dass Gott der Dreh- und Angelpunkt ihres Geschickes ist. Warum hat der Herr uns heute vor den Philistern geschlagen? Aber anstatt den lebendigen Gott zu suchen, ihn um Hilfe und um Vergebung zu bitten, versuchen sie es mit einem äußeren Schein. Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen von Silo und lasst sie mit uns ziehen, damit er uns errette aus der Hand unserer Feinde. Die Geschichte mit Achan muss noch so einigermaßen präsent gewesen sein. Und so kopieren sie etwas, was bei dieser Episode eine Rolle gespielt hat, nämlich bei der vorhergehenden erfolgreichen Eroberung Jerichos. Und das steht in Josua 6. Ich lese aus Josua 6, die Verse 6 bis 9. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen, bringt die Bundeslade und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor dem Herrn. Zum Volk aber sprach er, geht hin und zieht um die Stadt und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn und gingen und bliesen die Posaunen und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor den Priestern her, die die Posaune bliesen und das übrige Volk folgte der Lade nach und man blies immerfort die Posaunen. Josua 6, Vers 6 bis 9. Damals war das Volk hinter der Bundeslade hergezogen und man hatte gesiegt. Also soll auch hier die Bundeslade herbei. Die haben gewonnen, wir haben verloren. Finde den Fehler im Bild, A. Sie hatten die Lade dabei, wir nicht. Ganz einfach. Lasst uns die Lade des Bundes holen. Aber das ist trotzdem nicht so einfach. Die Bundeslade war ein vergoldeter Kasten aus Akazienholz. Darin lagen die Gesetzestafeln, die Mose dem Volk am Berg Horeb übergeben hatte. Ein Krug mit Manna und Aarons Stab, der gekrönt hatte. Obendrauf war der Sühnedeckel mit den 2 Cherubim, diesen Schwertengeln. Ich habe zur Vorbereitung extra nochmal Indiana Jones geguckt. Raiders of the Lost Ark. Für diejenigen, die das vor dem Seminar nicht mehr geschafft haben, sei gesagt, das Einzige, was in dem Film stimmt, ist die Musik von John Williams. Die Israeliten in unserem Kapitel hätten es wahrscheinlich geglaubt, dass die Lade Blitze verschießt und Gesichter schmelzen lässt, aber mit der Realität hat das nichts zu tun. Ebenso wenig wie ihre Vorstellung von der Lade. Ja, sie war ein heiliger Gegenstand, der im Allerheiligsten stand. Und ja, sie war von dem einzigen und heiligen Gott selbst dazu bestimmt worden. Und dennoch ist sie kein magischer Gegenstand. Es war nicht die Lade, die über den Ausgang einer Schlacht entschied. Das war ganz allein der Herr Zebaoth. Die Lade war das Zeichen der Gegenwart Gottes. Aber konnte Gott nicht herbeizaubern. Ein Ehering ist das Zeichen einer Ehe. Aber wenn ein Unverheirateter einen Ehering trägt, macht ihn das noch nicht zum Ehemann. Genauso wenig ist ein Verheirateter wieder unverheiratet, wenn er seinen Ring verliert. Da sandte das Volk nach Silo und ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundesgottes Hoffnung und Pinas. Und das klingt schon ironisch. Das Volk holt in Silo die Lade des Herrn der Kriegsheere, damit sie die Schlacht gewinnen. Was sie gebraucht hätten, ist der Herr Zebaoth selbst. Er thront über den Cherubim. Der Gott der himmlischen Kriegsheere befiehlt diesen Engeln. Und die Ältesten wollen Gott zwingen, mitzukommen. Das funktioniert aber nicht. Wir nehmen das Zeichen von Gottes Gegenwart und dann muss Gott schon hinterherkommen. Was sollen denn sonst die Leute denken? Aber Gott sorgt selbst für seine Ehre. Und er lässt es nicht zu, dass man sich ihn zunutze macht. Wir können Gott bitten. Wir können ihm im Gebet seine Verheißungen entgegenhalten, aber wir können ihn nicht zwingen. Schon gar nicht, wenn wir nicht bereit sind, ihm auch zu gehorchen. Und das zeigt hier der nächste Vers. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundesgottes Hophni und Phinehas. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Hophni und Phinehas, die gottlosen Söhne Elis. Gerade über die beiden hatte Gott sein Gericht angekündigt. Sie sündigten und verführten Israel zur Sünde. Ja, sie sorgten dafür, dass das Volk gering über den Gottesdienst dachte und damit nicht zuletzt gering über den lebendigen Gott selbst. Unheilige Männer sollen den heiligen Gott ins Lager der Israeliten holen. Hätten die Ältesten sich wirklich mit der Begebenheit rund um den Sieg über Jericho befasst, dann wäre ihnen klar gewesen, dass nicht die Lade den Sieg geschenkt hat, sondern Gott. Und sie hätten gewusst, was Gott Josua und dem ganzen Volk Israel nach der Niederlage bei Ai im Stammbuch geschrieben hat. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Josua 7, Vers 12. Sie hätten nicht die Lade in ihre Mitte holen sollen, sondern Hophni und Phinehas aus ihrer Mitte entfernen, und zwar nachträglich, mittels Steinigung. Und so tun die Ältesten hier etwas, was zu allen Zeiten versucht wurde und wird und was immer eine Katastrophe nach sich zieht. Sie kümmern sich nicht um die Sünde und versuchen stattdessen, Gottes Wohlwollen durch fromme Aktivitäten zu erhaschen. Und das ist und er kommt so konservativ und so fromm daher. Ja, wir müssen alle wieder näher zu Gott. Wir brauchen Gott auf unserer Seite. Ja, sicher brauchen sie das. Aber das funktioniert nur durch Gehorsam. Das funktioniert nur durch Umkehr. Es reicht nicht aus, sich Gott ins Boot holen zu wollen. Man muss ihn ins ganze Leben holen. Der Apostel Johannes schreibt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Und auch König David wusste das. Darum bekannte ich dir meine Sünde und verhehlte meine Missetat nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Missetat meiner Sünde. Psalm 32, Vers 5. Bekennen, Buße tun, Umkehr, das sind die Mittel, um mit Gott ins Reine zu kommen. Das verkennen die Ältesten, das verkennt das ganze Volk hier. Gott lässt sich nicht in eine Kiste sperren, nicht einmal in einen Tempel. Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut habe? 1. Könige 8, Vers 27, das sagt Salomo. Der Schöpfer des Universums, der passt in keinen Talisman oder Herrgottswinkel. Es reicht nicht aus, ein paar fromme Lieder zu singen, um fromm zu sein. Es reicht nicht aus, konservative Gottesdienste zu feiern, um Gott zu dienen. Es reicht nicht aus, eine Bekehrungsgeschichte zu haben, um sich zu bekehren. Nichts, keine noch so christliche Handlung ersetzt echte Buße, echte Umkehr und echte Vergebung. Die Ältesten sehen es nicht. Das Volk sieht es nicht. Es sieht alles so schön christlich aus, wie in den guten alten Zeiten. Als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde erdröhnte, 1. Samuel 4, Vers 5. Was ein Bild! Das ganze Volk ist aus dem Häuschen und alle loben Gott. Wer würde sich das nicht für sein Land wünschen? Aber echte Erweckung findet im stillen Kämmerlein statt. In der ehrlichen Reue und Buße über die eigene Verlorenheit, nicht in groß angelegten Worship-Events. Und so wird das erhabene Bild zu einem tragischen Zeugnis über die Verblendung eines ganzen Volkes. Aberglaube imitiert Glauben. Ein ganzes Volk feiert, dass die Erde bebt, aber nur ihren eigenen Untergang. Die Gegenwart Gottes hängt nicht vom Geräuschpegel ab. Das hier ist Religion ohne Gott. Und dennoch hat das Gedröhn Auswirkungen auf ihre Feinde. Da sind wir beim zweiten Punkt. Der erste, Aberglaube imitiert Glauben. Der zweite, Aberglaube motiviert Heiden. Ab Vers 6. Als aber die Philister das Jauchzen hörten, sprachen sie: Was ist das für ein gewaltiges Jauchzen im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sie sich und sprachen: Gott ist ins Lager gekommen, und riefen: Weh uns! Denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Weh uns! Wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft! Da zogen die Philister in den Kampf, und Israel wurde geschlagen. Und denn jeder floh in sein Zelt, und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen aus Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde weggenommen. Die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas, kamen um. Verse 6 bis 11. Die Philister sind Polytheisten. Sie glauben an mehrere Götter. Dagon, Astarte, Baal, Zebub. Das sind drei der Götzen, die sie verehrten. Und in diese Kategorie ordnen sie auch den Gott der Hebräer, wie sie sie nennen, ein. Hatten ihre Götzen Standbilder, so sehen sie auch den wahren Gott an die Anwesenheit der Lade gebunden. Sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, Vers 6, und antworteten: Gott ist ins Lager gekommen, Vers 7. Und diese Annahme erfüllt sie mit Furcht. Wehe uns, denn solches ist bisher noch nicht geschehen. Wehe uns! Wer will uns erretten aus der Hand dieser mächtigen Götter? Das sind die Götter, die Ägypten schlugen mit allerlei Plage in der Wüste. Auch die Philister haben ein rudimentäres Wissen über die Geschichte Israels. Vermutlich haben sie über ihre Verbindung zu Ägypten etwas darüber erfahren. Die Angaben sind nicht ganz korrekt. Es war ein einziger Gott, nicht mehrere Götter. Und es war auch nicht in der Wüste, wo Gott sie mit Plagen geschlagen hat, sondern im Land Ägypten selbst, was einmal mehr zeigt, dass auch die ägyptischen Götter versagt haben. Trotzdem wissen sie um die Niederlage Ägyptens und so fürchten sie sich. Das ist ja verständlich, da sich Ägypten als stärker erwiesen hat als die Philister. Wir müssen da die Götter der Hebräer sein. Richtig erkannt haben die Philister, dass Gott die Kriege der Israeliten fälschlich jedoch nehmen sie an, dass es mehrere sind und dass zumindest ihre Anwesenheit an die Lade gebunden ist. Und somit resultiert ihre Furcht, wie die Euphorie der Israeliten, aus Aberglauben. Sie hatten bereits 4.000 erschlagen. Sie wussten, dass sie militärisch überlegen waren. Wozu dann die Furcht? In Sprüche 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Aber das hier ist nicht die Furcht des Herrn, es ist Arbeit. Und dazu heißt es in den Sprüchen, der Gottlose flieht, auch wenn ihn niemand jagt. Sprüche 28, Vers 8. Wer den einzig wahren Gott nicht fürchtet, der muss sich von allem, vor allem anderen fürchten. Wer den wahren Gott klein macht, dem wird alles andere zu groß. Wo man Gott verachtet, da wird eine Erkältung zur Seuche. Wo man Gott verachtet, da werden 30 Grad im Sommer zur Klimakatastrophe. Wo man Gott verachtet, da wird der Götze zu Gott. Das ist Aberglaube. Der Dichter Immanuel Geibel hat es so formuliert, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub ins Fenster. Wenn die Götter ihr verjagt, kommen die Gespenster. Genauer muss man sagen, wenn ihr Gott verjagt. Singular. Wer sich den vom Leib hält, dem gehen die Stürme des Lebens über den Kopf. Die Philister fürchten sich vor dem Nichtigen. So seid nun stark und seid Männer, ihr Philister, damit ihr nicht dienen müsst den Hebräern, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Nochmal zur Erinnerung. Die Philister haben erkannt, dass Gott die Kriege der Israeliten führt. Und jetzt stellen sie sich in ihrem Aberglauben gegen Gott. Ihr Aberglaube motiviert sie, Gott anzugreifen. Aberglaube motiviert die Heiden. Seid Männer und stürzt die Götter. Sie hatten die Israeliten immer wieder im Griff. Die Israeliten waren abgabenpflichtig. Sie hatten zeitweise kaum Metallwaffen. Die waren alle bei den Philistern. Ja, die Philister wissen, was es heißt, zu dienen. Und einem zweiten Volk gegenüber tributpflichtig sein, das wollten sie auf keinen Fall. Und so packt sie der Mut der Verzweiflung. In ihrem Verständnis der Lage stürmen sie aber nicht gegen das Heer Israels an, sondern gegen ihren Gott, beziehungsweise, wie sie es nennen, ihre Götter. Seit jeher haben Menschen versucht, ihr Schicksal zu ändern, ihre Sterne neu zu ordnen, mit den Göttern zu verhandeln, als Kapitän ihrer eigenen Seele die Götter gar zu überlisten. Das alles rührt aus dem Aberglauben, dass der Mensch seines eigenen Glückes Schmied sei. Dass der Mensch erhaben sei über Gott. Und diese Haltung beschreibt der zweite Psalm. Da heißt es, warum toben die Heiden und die Völker reden so vergeblich. Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren ratschlagen miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Psalm 2, Verse 1 bis 5. Die Philister tun genau das. Sie ratschlagen gegen den Herrn. Sie meinen, mit Manneskraft und Spucke könnten sie hier was ausrichten. Wenn Gott nicht will wie wir, dann kommt er eben weg. Aberglaube motiviert Heiden. Und das Tragische ist, dass die meisten Menschen in diesem Aberglauben bleiben. So als könnte man über Gott zu Gericht setzen. Aber das können wir nicht. Gott wird einmal über jeden von uns zu Gericht setzen. Und spätestens dann ist dieser motivierende Aberglaube der entsetzlichen Realität gewichen. In unserem Fall macht sich das bereits im nächsten Kapitel bemerkbar. Der Heimo wird morgen was darüber sagen. Auch die Philister werden, wie die Ägypter, Plagen von der Hand Gottes erfahren. Aber zunächst scheinen sie mit ihrer Motivation Erfolg zu haben. Er zogen die Philister in den Kampf. Israel wurde geschlagen und denn jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen aus Israel 30.000 Mann Fußvolk. Und die Lade Gottes wurde weggenommen und die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinas kamen um, Verse 10 und 11. Die Philister schlagen los, getrieben von ihrem Aberglauben, gegen Gott kämpfen zu müssen. Die Israeliten, betrogen von ihrem Aberglauben, dass Gott mit ihnen ist, erleiden eine große Niederlage. Jeder floh panikartig in sein Zelt, nur nach Hause. Dass 4.000 Mann gefallen war, war schlimm. Aber jetzt hatte man doch vermeintlich Gott auf der Seite und verliert nochmal 30.000. Zwischen dem ganzen Aberglauben bleibt die Wahrheit, dass der lebendige Gott selbst Gericht übt. Die Lade Gottes wurde weggenommen, die beiden Söhne Elis, Hophni und Pinhas, kamen vor. Gott richtet Hophni und Pinhas, wie er es mehrfach angekündigt hatte. Er richtet sein Volk für seinen langjährigen Aberglauben, den es nun auf die Spitze getrieben hatte. Und er richtet auch die Heiden für ihren Aberglauben, wie wir morgen sehen werden. Gottes Gericht beginnt bei seinem Haus. Es geht über sein Volk und kommt schlussendlich auch über die Heiden. Eine fürchterliche Situation. Die Bundeslade, die doch das Mittel zur Rettung sein sollte, wird geraubt. 34.000 Familien ohne Väter, weil das Volk Gott nicht gehorcht, sondern lieber ihrer Vorstellung von Gott hinterhergelaufen ist. Und das zeigt eins deutlich, und das ist der dritte Punkt für heute Abend. Aberglaube bringt Verderben. Aberglaube bringt Verderben. Können wir noch oder sollen wir eine Pause durchziehen? Wir ziehen es durch. Ab Vers 12. Da lief einer von Benjamin aus dem Heerlager und kam am selben Tage nach Silo und hatte seine Kleider zerrissen und Erde auf sein Haupt gestreut. Und siehe, als er hinkam, saß Eli auf seinem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann in die Stadt kam, tat es kund und die ganze Stadt schrie auf. Und als Eli das laute Schreien hörte, fragte er, was ist das für ein großer Lärm? Da kam der Mann eilends und sagte es ihm. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren so schwach, dass er nichts mehr sehen konnte. Der Mann aber sprach zu Eli, ich komme vom Heerlager und bin aus der Schlacht geflohen. Er aber sprach, wie ist es gegangen, mein Sohn? Da antwortete der Bote, Israel ist geflohen vor den Philistern. Und das Volk ist hart geschlagen. Und deine beiden Söhne, Hophni und Pinhas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber von der Lade Gottes sprach, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach seinen Hals und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Seine Schwiegertochter aber, des Pinhas Frau, war schwanger und sollte bald gebären. Als sie davon hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sprachen die Frauen, die um sie standen, fürchte dich nicht, du hast deinen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es auch nichts mehr zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ichabod, das ist, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, weil die Lade Gottes weggenommen war. Wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sprach sie, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggenommen. 1. Samuel 4, 12 bis 22. Ein Mann aus Benjamin flieht aus der Schlacht und bringt die schlimme Botschaft nach Silo. Er hat seine Kleider zerrissen und trägt Erde auf seinem Haupt, als Zeichen der Trauer, womöglich auch aus Folgen der Schlacht. Und so kommt er in die Stadt und da wartet Eli. Und siehe, als er hineinkam, saß Eli auf seinem Stuhl und gab Acht nach der Straße hin. Sein Herz bangte um die Lade Gottes. Und als der Mann in die Stadt kam, tat es kund und die ganze Stadt schrie auf. Und als Eli das laute Schreien hörte, er, was ist das für ein großer Lärm? Da kam der Mann eins und sagte es Eli. Auch der Priester Eli kreist in seinem Denken um die Lade. In Kapitel 2 hat ihm Gott vorgeworfen, dass er seine Söhne mehr ehrt als ihn. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet vom besten aller Opfer meines Volkes Israel? 1. Samuel 2, Vers 29. Und jetzt ehrt Eli die Bundeslade mehr als seine Söhne. Da hängen seine Gedanken. Nicht etwa bei Gott, nicht etwa bei seinem angekündigten Gericht. Nein, der alte Eli ist in seinem ganzen Denken dem Aberglauben seiner Zeit verfallen. Er sitzt auf seinem Stuhl und achtet auf die Straße, denn sein Herz bangt um die Lade Gottes. Vermutlich ist sie gegen seinen Willen mitgenommen worden, wahrscheinlich hatte er seinen Söhnen wieder nichts entgegenzusetzen. Und nun geht es Eli ähnlich wie den Philistern. Er wird durch das Geschrei auf die Lade aufmerksam. Erst jubelt das Volk, als sie die Lade holten. Jetzt schreit das Volk, als die Lade geraubt wird. Leichtsinniger Jubel wird schnell zu Trauer. Und Eli fragt nach. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren so schwach, dass er nichts mehr sehen konnte. Der Mann aber sprach zu Eli, ich komme vom Heerlager und bin heute aus der Schlacht geflohen. Er aber sprach, wie ist es gegangen, mein Sohn? Der Spannungsmoment wird noch einmal herausgezögert. Es kommt dieser Einschub, der schon das Ende Elis vorherahnen lässt. Eli war alt und blind. Früher wollte er nicht sehen, jetzt kann er nicht sehen. Und Eli fragt. Anscheinend ist der Bote woanders hergekommen, nicht über den Weg, wo er ihn erwartet hat. Und der Bote antwortet, Israel ist geflohen vor den Philistern. Und das Volk ist hart geschlagen. Und deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber von der Lade Gottes sprach, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach seinen Hals und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. Vers 17 und 18. Eli bekommt die Schreckensbotschaft und damit bestätigt sich dann auch, was der Mann Gottes über seine Söhne angekündigt hat. Das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. 1. Samuel 2, Vers 34. Eli weiß jetzt, dass Gott sein Gericht ausgeführt hat. Und diese Botschaft ist eine militärische, eine nationale, eine persönliche und vor allem eine geistliche Katastrophe. Die Niederlage, die Fronpflichtigkeit, der Verlust der Söhne, ja, und der Verlust der Lade, aber vor allem ja der Verlust Gottes selbst. Und das ist das Letzte, was Eli mitbekommt. Denn die Botschaft über die Bundeslade bricht ihm wörtlich das Knick. Er fällt von seinem Stuhl, den er von Amts wegen gar nicht hätte haben dürfen, und durch die unrechtmäßigen Anteile am Opferfleisch entstandenen Funde fällt er und bricht sich das Knick. Ein schwerer Mann, sowohl körperlich als auch im übertragenen Sinne. Beides ist hier möglich. Eli war auch eine Bürde für das Volk. Ein bedeutsamer Mann, aber mit einem tragischen Ende. Eli stirbt. 40 Jahre hat er Israel gerichtet, wie Gideon und Simson. Und jetzt ist es ein Benjaminiter, der ihm mit seiner Botschaft ein Ende bereitet. Das ist bemerkenswert. Denn es wird ebenfalls ein Benjaminiter, nämlich Saul, der erste König sein, der sein Richteramt ersetzt und diese Zeit damit endgültig beendet. Und der, wenn auch aus Bosheit, Gottes Gericht in seinem Haus weiter ausführt, als er die Stadt Nob auslöscht. Ein Mann aus Benjamin. Aberglaube bringt Verderben. Auch Silo wird anschließend vernichtet und zerstört. Ausgrabungen zeigen, dass die Stadt im 11. Jahrhundert vor Christus verbrannt wurde. Auch der Prophet Jeremia zeugt davon. Geht hin an meine Städte zu Silo, wo früher mein Name gewohnt hat, und schaut, was ich dort getan habe, wegen der Bosheit meines Volks Israel. Weil ihr denn lauter solche Dinge treibt, spricht der Herr, und weil ich immer wieder zu euch redete und ihr nicht hören wolltet, und ich euch rief und ihr nicht antworten wolltet, so will ich mit dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist, auf das ihr euch verlasst, und mit der Stätte, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, ebenso tun, wie ich mit Silo getan habe, und will euch von meinem Angesicht verstoßen, wie ich verstoßen habe, alle eure Brüder und das ganze Geschlecht Ephraim. Jeremia 7, 12 bis 15. Und später in Kapitel 26, so spricht der Herr, werdet ihr mir nicht gehorchen und nicht nach meinem Gesetz wandeln, das ich euch vorgelegt habe, und nicht hören auf die Worte meiner Knechte, der Propheten, die ich immer wieder zu euch sende, und auf die ihr doch nicht hören wollt, so will ich es mit diesem Hause machen wie mit Silo und diese Stadt zum Fluchwort für alle Völker auf Erden machen. Jeremia 26, 4 bis 6. Und dazu muss man sagen, das, was Jeremia da ankündigt, da geht es um den Tempel in Jerusalem. Eli war blind, seine Söhne wurden getötet, und die Herrlichkeit Gottes oder die Lade wurde weggeführt. Als Israel in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde, wurde der Tempel zerstört, hier wird Silo zerstört, die Stiftshütte. Zedekia wurde geblendet, seine Söhne wurden getötet und er auch, er ist auch dabei gestorben, also wie bei Eli. Und das ganze Volk und die Tempelschätze wurden weggeführt. Also es gibt durchaus Parallelen, wenn Gott durch Jeremia ankündigt, dass Silo das Beispiel für das ist, was er im noch größeren Stil hinterher tun wird. Und auch der Psalm 78 zeigt das nochmal deutlich. Und auch der zeugt davon. Nicht nur Eli bringt seinen Aberglaube der Tod, auch seiner Schwiegertochter wird die Lade zum Verhängnis. Seine Schwiegertochter aber, des Pinas Frau, war schwanger und sollte bald gebären. Als sie davon hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, kauerte sie sich nieder und gebar, denn ihre Wehen überfielen sie. Und als sie im Sterben lag, sprachen die Frauen, die um sie standen, fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es auch nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ikabod, das ist, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, weil die Lade Gottes weggenommen war, und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Darum sprach sie, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggenommen. Verse 19 bis 22. Als Pinas Frau die schreckliche Botschaft hört, bekommt sie ein Sturzgebot. Und wieder ist es die Lade, die in der Aufzählung der Auslöser den ersten Platz einnimmt. Auch für sie ist die Nachricht tödlich. Sie überlebt die Geburt nicht. Der Trostversuch, dass sie einen Sohn geboren hat, scheitert. Sie nimmt es nicht mehr zu Herzen. Was sie aber zu Herzen nimmt, selbst in ihrer Todesstunde, das ist die Bundeslade. Und sie nannte den Knaben Ikabod, das ist, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, weil die Lade weggenommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Vers 21. Pinas Frau lehrt in ihrer Todesstunde vermutlich mehr Theologie als ihr Mann im ganzen Leben. Ihr Sohn wird eine lebendige Predigt, ein Aushängeschild der verlorenen Herrlichkeit. Auch hier ist es wieder interessant, dass ein Benjaminiter mit seiner Botschaft der Auslöser ist. Die Geburt Benjamins, des Stammvaters, verlief für dessen Mutter Rahel ebenfalls tödlich. Und auch sie hat ihrem Sohn einen entsprechenden Namen gegeben. Und sie brachen auf von Bethel, und als es noch eine Strecke wegs war bis Ephrata, da gebar Rahel, und es kam sie hart an über die Geburt. Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Wehmutter zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. Als ihr aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Ben-Oni, aber sein Vater nannte ihn Benjamin. So starb Rahel und wurde begraben auf dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Das ist 1. Mose 35, die Verse 16 bis 19. Ben-Oni, Sohn meines Unglücks, und Jakob macht daraus Benjamin, Sohn des Glücks. Und wir sehen hier wieder, dass die Erwähnung des Benjaminiters ein größeres Gewicht hat. Allerdings korrigiert den Namen niemand. Es stimmt, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. So wie der Psalm 78 das sagt, da heißt es, aber sie versuchten Gott zu trotzen, dem Höchsten, und hielten seine Gebote nicht. Sie wichen zurück und waren treulos wie ihre Väter und versagten wie ein schlaffer Bogen. Sie erzürnten ihn mit ihren Höhen und reizten ihn zum Zorn mit ihren Götzen. Als das Gott hörte, entbrannte sein Grimm und er verwarf Israel so sehr, dass er seine Wohnung in Silo dahingab. Das Zelt, in dem er unter Menschen wohnte. Er gab seine Macht in Gefangenschaft und seine Herrlichkeit, da haben wir es, in die Hand des Feindes. Er übergab sein Volk dem Schwert und er grimmte über sein Erbe. Ihre junge Mannschaft fraß das Feuer, Silo, und ihre Jungfrauen mussten ungefreit bleiben. Ihre Priester fielen durchs Schwert und die Witwen konnten die Toten nicht beweinen. Ja, da haben wir alles. Hophni, Pinas, seine Frau, alle mit dabei. Die Herrlichkeit ist hinweg. Und jetzt kommen die tragischen letzten Worte. Darum sprach sie, die Herrlichkeit ist hinweg aus Israel, denn die Lade Gottes ist weggenommen. 1. Samuel 4,22. Hier ist nicht mehr die Rede vom Herrn Zebaoth, nicht mal mehr von der Familie, nur noch von der Lade. In ihrer Todesstunde klammert sich die Frau eines Priesters an einen Kultgegenstand. Das ist wie ein Rosenkranz. Das ist wie ein Ave Maria. Bitte für uns Sünder in der Stunde unseres Todes. Das ist grauenvoll. Nicht nur, dass der Schreck über den Verlust ihr Leben gekostet hat, nein, sogar ihr soteriologisches, ihr heilsgeschichtliches Verständnis ist an die Bundeslade geknüpft. Ihr Verständnis von Rettung ist an eine goldene Kiste geknüpft. Wie entsetzlich ist das? Der letzte Gedanke ist nicht bei dem Gott, dem sie bald gegenüberstehen muss, sondern bei einem Gottesdienstgegenstand. Aberglaube bringt Verderben. In dem Fall ewiges Verderben. Wer in seinem Aberglauben stirbt, der hat nichts zu hoffen. Der ist verloren. Ich komme zum Schluss. Aberglaube ist jede Form von Glauben, die sich gegen die von Gott in der Bibel geoffenbarten Glaubensinhalte richtet. Besonders gefährlich daran ist, dass der Aberglaube auch ein Glaube ist, also etwas, das den Menschen beruhigt. Hier in unserem Text ging es um die Bundeslade. Das war kein Götzendienst im klassischen Sinne. Die Lade war von Gott eingesetzt und in Auftrag gegeben worden. Gott erzeigte dort seine Herrlichkeit und er wachte auch über seine Lade. Der unbedarfte Umgang mit ihr hatte sogar Todesfälle zur Folge. Auch da hören wir morgen was von. Hier ist etwas Gutes zum Bösen missbraucht worden, indem man die Lade selbst mit Gott identifiziert und sie, so paradox das klingt, damit von ihm getrennt hat. Was Ähnliches ist übrigens auch mit dem Stab von Mose passiert. Nicht mit dem Stab, mit dieser ehernen Schlange. Die hat man auch hinterher angebetet. Es war ein Mittel zur Rettung. Und hinterher hat man dieses Mittel vergötzt. Hier mit der Bundeslade ist es das Gleiche. Das Volk hat nicht nach Gott gefragt, als es in den Krieg zog. Es hat nicht nach Gott gefragt, als die Niederlage da war. Das Volk hat nicht nach Gott gefragt, sondern nach Magie. Das Volk hatte die Lade als militärische Macht bejubelt. Die Lade ist der Gegenstand der Anbetung geworden. Die Lade ist zum Gegenstand der Hoffnung, der Furcht und des Heils gemacht worden. Alles Dinge, die nur Gott selbst gebühren. Liturgie ist gut, aber sie darf nicht das Feigenblatt für einen passiven Gottesdienst werden. Es ist gut, wenn du erzählen kannst, wie du zum Glauben gekommen bist. Aber das heißt nicht, dass die Bekehrung echt war. Viele Bekehrungen sind einfach nur nachgeplappert worden, sogenannte Bekehrungen. Es ist gut, in der Gemeinde mitzuarbeiten, aber diese Mitarbeit ersetzt keinen Glaubensgehorsam. In unserem Text stand die Sünde im Raum. Sie wurde nicht bereinigt. Die Trennung von Gott bringt keinen Gottesdienst, keinen Gegenstand, keine Arbeit, keine Leistung, kein konservatives Weltbild und auch nicht das Imitieren frommer Menschen in Ordnung. Da hilft nur Buße und Vergebung. Das ist gefährlich, dass der Aberglaube den Glauben so imitiert. Die letzte Menschengruppe, die ich am Anfang erwähnt habe, in dem Beispiel von R.C. Sproul, die fest davon überzeugt sind, gerettet zu sein und dann doch verdammt werden, das sind die Menschen, die so einen frommen Aberglauben haben. Die können eine tolle, fromme Fassadenkultur leben, aber in ihrem Herzen sieht es anders aus. In ihrem Herzen sorgen sie sich um die Lade, um den äußeren Schein, nicht um Jesus Christus, nicht um den, der gekreuzigt wurde, der den Zorn Gottes, den jeder von uns verdient hat, getragen hat und der von den Toten auferstanden ist. Er ist der Einzige, der die Trennung von Gott wieder in Ordnung bringen kann. Aber er verschwendet seine Rettung nicht in unaufrichtige Heuchler. Er selbst sagt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Matthäus 7, 21 bis 23. Mögen deine letzten Worte nicht, die Herrlichkeit ist hinweg sein, sondern, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ich möchte beten. Herr, es ist schlimm, wenn ein ganzes Volk verführt wird. Es ist schlimm, wenn ein ganzes Volk meint, es sei fromm, aber doch beständig vor dir wegläuft. Ja, das ist in der Vergangenheit geschehen, das geschieht in der Gegenwart und es wird auch in der Zukunft passieren. Du hast gesagt, dass diejenigen, die deine Nachfolger töten, eins meinen werden, sie täten dir einen Dienst daran. Herr, es ist grauenhaft, wenn Menschen verblendet werden in falschem religiösen Eifer und doch nicht mit der Ursache, mit der Wurzel des Übels kämpfen, mit der Sünde. Dass sie sich nicht vor dir beugen, dass sie nicht echte Buße tun. Herr, das ist so eine große Not und oft ist es der fromme Schein, der das Ganze so tragisch macht. Herr, ich möchte dich an dieser Stelle besonders für die Menschen bitten, die in einem frommen Umfeld wie Silo groß werden. Menschen, die sich für fromm halten aus einer frommen Tradition heraus, die sich für fromm halten, weil sie ein unscheinbares Leben führen, die sich für fromm halten, weil sie moralisch sind, die sich für fromm halten, weil sie einfach nachgemacht haben, was die Generationen vor ihnen beigebracht haben. Ja, ich möchte dich bitten, dass du sie erkennen lässt, dass ihr Glaube Aberglauben ist. Ich möchte dich bitten, dass du diese Fassade durchbrichst und die Wurzel des Übels in ihrem Herzen offenbar machst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns bewahrst vor solchen blinden Aberglauben und dass du gerade auch in diesem Landstrich hier, aber auch in unserem ganzen Land nochmal Umkehr schenkst, Herr, dass wir erkennen, dass die Herrlichkeit hinweg ist, dass wir dich verjagt haben und uns nur noch von Gespenstern umgeben lassen. Herr, erbarm dich über unser Volk, erbarm dich über unser Land und erbarm dich auch jetzt, gerade in dieser Situation der Verlassenheit ringsum über dein Volk Israel. Und dank, dass du es nie versäumst noch verlässt und dass du es nie aufgegeben hast. Dir sei alle Ehre, treuer und lieber Herr. Amen.